Die Folge 326 von Führung auf den Punkt gebracht. Was Führungskräfte von einem Notfallarzt lernen können. Mein Interview mit Dr. Tim Stoiber. Auf LinkedIn wird viel rumgepostet. Leider sind manche Beiträge, eher langweilig, manche unnötig polarisierend. Und ganz ehrlich, bei immer mehr Postings merkt man, dass die gar nicht vom Autor selbst, sondern von ChatGPT geschrieben wurden. Das ist nicht gerade inspirierend. Ganz anders ist das bei Tim Stoiber. Ihn habe ich vor wenigen Monaten auf LinkedIn entdeckt, und zwar, weil mich einige seiner tiefgründigen Beiträge sehr angesprochen haben. Man merkt hier, da schreibt jemand über Themen, die er wirklich erlebt und auch durchdacht hat. Tim ist Notarzt. Er hat sich einen Kindheitstraum erfüllt und ist dann jahrelang auf dem Rettungshubschrauber geflogen. Dort lernte er, wie wichtig klarer Fokus ist, insbesondere dann, wenn Situationen anspruchsvoll sind. Später als Leiter einer Intensivstation hat er alle Facetten der Führung kennengelernt. Er ist überzeugt, dass, wenn es ums Ganze geht, ein Team perfekt funktionieren muss. Und das geht dann halt nur mit einer umsichtigen und klaren Führung. Im Folgenden spreche ich mit Tim über sein Warum. Warum er tut, was er tut. Ich will von ihm unter anderem wissen, was die entscheidenden Punkte sind, die eine Führungskraft von einem Notfallarzt lernen kann. Was er von Work-Life-Balance hält und was für ihn zurzeit die größte Herausforderung ist. Viel Spaß mit meinem Interview mit Dr. Tim Stoiber. Tim, warum genau tust du, was du tust? Also was ist dein Warum?
Ja, Bernd, erstmal hallo, ich bin super happy, dass ich hier sein darf und freue mich, ich folge dir lange und manchmal stehe ich morgens auf und habe einen Gedanken, den du aber bei LinkedIn geschrieben hast, also das passt irgendwie. Warum tue ich das, was ich tue? Das kann ich mich sowieso bei Menschen fragen. Ich denke, Motivation kommt von Motiv. Ja. Und wir machen immer das ist so ein Grundsatz meiner Arbeit auch und meines Lebens, wir tun letztlich immer das, was wir wirklich wollen. Davon bin ich fest überzeugt. Die Frage ist nur, warum wollen wir das?
Warte mal, das habe ich noch nicht gesagt. Wir tun letztendlich das, was wir wollen, da würde ich aber widersprechen. Ich sehe so viele Leute, die sagen, oh Gott, es ist so furchtbar, noch 17 Jahre bis zur Rente, aber es muss ja.
Ja.
Das würde ihm ja dann widersprechen, oder?
Ja, weißt du, was die Leute machen, Bernd? Ich glaube, die Leute geben zum Teil ihre Verantwortung auch gerne ab für ihr Leben. Ja. Und wenn jemand sagt, ich kann ja nichts anderes machen, dann frage ich mich natürlich erstmal, wer hat den Vertrag unterzeichnet? Und ich glaube auch nicht daran, dass wir unsere Entscheidungen vertagen können. Wir sind jetzt auf einmal deep schon im Thema, finde ich cool. Also ich glaube einfach nicht, dass wir eine Entscheidung vertagen oder abgeben können, sondern jeder Tag, den wir so weitermachen wie bisher, ist ein klares Ja zu der Situation. Also zu dem, der in Rente geht und sagt, ich habe hier noch 2763 Tage, sowas kenne ich auch. Ja. Dann würde ich sagen, ja, und trotzdem hast du dich dafür entschieden und gehst auch jeden Morgen wieder hin. Mir ist völlig klar, Bernd, ich bin auch, glaube ich, nicht naiv. Es gibt viele Menschen auf der Welt, die haben wirklich nicht so die Wahl. Und die Leute können weder entscheiden, was sie wollen, noch können sie das tun. Das sehe ich ein. Aber ich rede jetzt mal von unserem Luxusproblem, dass zum Beispiel jemand in einer strukturschwachen Gegend ist und hat einen Job, der ihn langweilt. Und er sagt, ach, ich kann ja nichts ändern. Ja, doch. Wir können ganz schön viel ändern und die Verantwortung zu übernehmen, da steckt für mich Antwort mit drin. Da gehört für mich auch zu sagen, das ist meine Entscheidung. Mein Partner, mit dem ich gerade Streit habe, meine Kinder, die ich großziehe, mein Haus, mein Konto, ja, auch das. Ne? Das sind ja auch meine Ausgaben und meine Einnahmen. Das ist so ein bisschen so Verantwortung übernehmen.
Also wenn ich dich richtig verstehe, du hast Verantwortung für dein Leben übernommen. Also du hast mir vorhin ja gesagt, du bist kurz davor gewesen, eigentlich eine Chefarztposition zu übernehmen und hast dann gesagt, nee, das ist es irgendwie nicht. Deswegen nochmal meine Frage, was ist dein Warum, warum das die Chefarztposition nicht ist oder nicht wurde, so muss ich sagen?
Ich glaube, dass mein Werdegang gar nicht so ungewöhnlich ist, nur ich habe den, glaube ich, sehr, sehr früh an einer bestimmten Stelle unterbrochen. Ich kenne viele Leute, die so ihre Midlife-Crisis oder ihre Warum-Krise kriegen so typischerweise mit 50, 55. Und da sind dann zum Beispiel Leute Chefarzt, die Ehe ist im Eimer, die Kinder siezen einen, weil sie einen nie gesehen haben. Und dann merkt man vielleicht doch, dass dieses Ganze drumrum, also Status, Geld, Macht, Parkplatz vorm Krankenhaus, Affäre mit der Sekretärin und so weiter, dass das vielleicht doch nicht so der tiefste Sinn im Leben ist. Und ich glaube, dass ich diese Fragen mir gestellt habe ohne eine tiefe Krise. Und da bin ich ganz froh. Ich weiß noch, Bernd, ich bin von einem Dienst gekommen und als Oberarzt hat man ja so Rufdienst. Also man ist dann an dem Tag einfach für 24 Stunden zuständig, egal was so ist. Und dann war ich um abends zu Hause. Es war mal wieder dunkel. Ich war mal wieder allein in der Küche und habe an meine Kinder gedacht. Und ich hatte einen Podcast gehört, da ging es um die Säulen des Lebens. Und dann habe ich mir meine Säulen mal aufgemalt. Und habe dann, als ich gesehen habe, was in meinem Leben da eigentlich los ist, da habe ich dann mit dem gleichen Stift, mit dem ich die Säulen gemalt habe, habe ich dann gekündigt. Ich habe handschriftlich in einer krackligen Schrift, habe ich geschrieben, hiermit kündige ich zum nächstmöglichen Zeitpunkt, weil ich einfach erkannt habe, ich habe mich in so eine Karriere hineinmanövriert. Das war alles viel Ego, das war viel Show, es war viel Ehrgeiz, es war viel extrinsische Motivation. Ja, so als Randgeschichte, es ist so, dass in meiner Familie die Männer sehr, sehr früh sterben. Sehr früh heißt wirklich zwischen 55 und 70 ist normalerweise schon der Ofen aus. Und ich habe mich dann hingesetzt und habe mal ausgerechnet, wie viele Tage ich denn noch hätte. Da war meine dritte Tochter gerade geboren und dann habe ich wirklich, bin ich auf eine Zahl gekommen von 8.000, 9.000 Tagen nur noch. Und da habe ich mich, das ist nicht ewig. Und dann habe ich mir überlegt, nee, ich möchte gerne auch was tun, wo ich jeden Tag weiß, wofür ich es tue. Ich finde Arzt sinnvoll, das ist überhaupt keine Frage. Aber es ist natürlich Fachlichkeit, es ist Expertise. Und das war mir nicht genug. Nach der Expertise war für mich, es musste jetzt Entwicklung her.
Das wäre jetzt so eine weitere Frage, die ich dann habe. Du kommst ja aus dem Bereich, vor allem auch Notfallarzt. Das ist ja nochmal, ja, wo du sehr schnell Entscheidungen treffen musst, Triage und was weiß ich nicht alles. Was sind so für dich die entscheidenden Punkte, die du jetzt überträgst in deine neue Tätigkeit oder neue jetzige Tätigkeit, mit der du Führungskräften hilfst? Was kann eine Führungskraft von so einem Notfallarzt lernen? Was sind so die Sachen, die Impulse, die du setzen kannst?
Also zum Thema Lernen, ich habe, glaube ich, erstmal von meinen Patienten sehr viel gelernt, denn erstmal weiß ich, das Leben kann sich sehr, sehr schnell komplett ändern. Das ist für mich ein Grund, sehr bewusst zu leben. Ich habe mich auf der Intensivstation, also ich habe eine Intensiv geleitet. Und ich habe mich auf dieser Intensivstation oft mit den Menschen unterhalten, die wussten, dass es jetzt bald vorbei ist. Manche haben es gerade erst erfahren und für andere war es irgendwie schon klar. Und ich habe das immer genutzt, um mich über das Leben mit denen zu unterhalten. Das war mir immer wertvoller als diese heroische Gerätemedizin, die wir da auch machen wollten, mussten. Und was sie halt sagen, ist spannend, weil die sagen, bei einem zweiten Versuch würde ich bewusster leben. Ich würde öfter Nein sagen. Ich würde mehr Zeit mit Freunden und Familie verbringen. Und ich würde anders arbeiten. Die sagen nicht, ich will nicht arbeiten, sondern anders. Und da habe ich viel raus mitgenommen und das berührt mich sehr. Und ich glaube, Notarzt und so ein Trainer, wie ich bin, oder Coach oder das, ich weiß nicht genau, was ich bin, Begleiter, glaube ich, von Unternehmen. Ich glaube, da gibt es viele Parallelen, weil ich darf halt dabei sein, wenn sich das Leben eines Menschen etwas ändert. Das heißt, wenn ich ein Seminar gebe und da sind 12 oder 15 Teilnehmer, und ich merke am Ende des Tages, das hat vielleicht 5 Leuten sehr gut gefallen und 3 fanden es doof. Aber bei 2, 3 zusätzlich merke ich, dass da was passiert ist. Das sind so die, du kennst es bestimmt, dann packt man so seine Sachen und die gehen einfach nicht, weißt du? Die sind im Seminar, die sind noch da und bleiben noch, obwohl dann schon 19 Uhr ist oder so. Und dann sage ich, willst du nicht nach Hause? Und dann sagen die, ja, irgendwas ist aber gerade passiert. Ich muss, glaube ich, was neu sortieren. Und das berührt mich. Mehr kann ich vom Leben nicht erwarten, als dass ich jetzt schon mit meinen Seminaren, meinem Buch und meiner Arbeit oder auch manchmal mit Beiträgen bei LinkedIn, dass ich damit die Menschen ins Herz treffe und dass sie ein bisschen eine Veränderung erfahren. Und das macht mich hochgradig süchtig.
Okay, das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, für dich war erstmal, dass du gelernt hast, dass du sagst, bewusster zu leben. Worauf kommt es wirklich drauf an? Das hast du erfahren durch die Leute, die kurz vorm Sterben waren, ne? Und wie überträgst du das jetzt in deinen Trainings auf die Teilnehmer. Erzählst du Geschichten aus dem Notfallarztberuf, sodass das so ist, oder wie machst du das?
Ich erzähle gerne Geschichten davon. Ich bin auch ein paar Jahre auf dem Hubschrauber geflogen. Das heißt, meine Geschichten sind sehr, sehr hart teilweise und wirken sehr ernst auf den ersten Blick. Und ich möchte vor allem eine Veränderung erzielen. Und jetzt ist die Frage, wie kann ich eine Veränderung bei Menschen erreichen? Das kann ich bei meinen Kindern. Meine drei Kinder sind meine drei Coaches. Ich habe von denen mehr gelernt, als ich jemandem mal beibringen könnte. Und was ich sehe jeden Tag ist, dass wir Menschen eben nicht lernen, indem uns jemand was erklärt. Also wenn du und ich jetzt in ein Unternehmen gehen, wir könnten die schönste PowerPoint und die berührendsten Videos mitbringen oder Gadgets, die sie sich dann um den Hals hängen können oder irgendwas. Eine echte Veränderung passiert immer durchs Erleben. Also das heißt, ich glaube nicht durch Wissensvermittlung und deswegen sind meine Seminare beispielsweise immer sehr, sehr praktisch orientiert, aber nicht jetzt hier so draußen turnen und Händchen drücken, sondern es geht wirklich darum, in dieser Zeit eine gewisse Erfahrung zu machen. Meine 5-jährige Tochter, die hier rumflitzt, die hat das Laufen eben auch nicht gelernt durch eine PowerPoint, sondern indem sie es ausprobiert hat, tausendmal hingefallen ist, indem sie Vorbilder hatte. Sie hat gesehen, Laufen lohnt sich sehr. Und wir können einem Außerirdischen das nicht erklären, wie sich Laufen anfühlt. Wir können nicht erklären, wie eine Banane schmeckt. Wir können nicht sagen, warum Erfolg sich so und so anfühlt, ja, oder was Liebe ist. Wie sollen wir es erklären? Sondern das haben wir halt alles erlebt. Und jetzt führen wir plötzlich Unternehmen und tun so, als wenn wir nur aus Gehirn beständen. Das heißt, wir versuchen den Menschen was zu erklären, beschreiben Mails, wir achten auf KPIs und weiß ich nicht was. Und dann sagen die Entscheider häufig, es tut sich kaum was. Wenn ich aufhöre, Druck auszuüben, in dem Moment passiert gar nichts mehr. Wenn ich im Urlaub bin, passiert nichts mehr. Und das, glaube ich, ist typisch für eine veraltete Führung. Die neue Führung muss sicherlich so sein, dass die Mitarbeiter was erleben, dass sie Vorbilder haben, dass sie ein Warum kennen. Und dann passiert halt was. Also das ist so, glaube ich, ein Grundsatz meiner Arbeit, dass ich sage, wir können nichts erklären, sondern wir müssen es erleben.
Gut, es geht ja auch um das Verstehen, ne? Also wenn ich ein Gespräch mit einem Mitarbeiter habe, und deswegen fand ich das schön mit dem Beispiel, was bedeutet Liebe? Das bedeutet für jeden was anderes. Das heißt, jeder hat auch eine andere Assoziation. Ich finde das immer so spannend, das Bild, wenn du jemandem sagst, mach mal die Augen zu und denk an den Eiffelturm, hat jeder ein sehr ähnliches Bild. Mach mal die Augen zu und denk an Liebe, denk an Synergieeffekte. Man, bei Synergieeffekten kommt gar nichts. Bei Liebe hat jeder aber irgendwas anderes. Das heißt, es ist wichtig, wenn man solche Begriffe nutzt. Ich will es gar nicht als definieren, weil ich kann's, das bringt auch nichts, die zu definieren. Es geht darum, Geschichten zu erzählen, um den anderen quasi in das eigene Universum dann so ein bisschen reinzulassen. Und wenn ich dich richtig verstehe, ist das die Art, wie du versuchst, Veränderungen erlebbar zu machen.
Absolut. Und da kann sein, dass zum Beispiel ein neuer Mitarbeiter, der mit dem Chef irgendwelche Differenzen hat, dass ich die beiden zwinge, im strömenden Regen sich eine Viertelstunde Feedback zu geben, wo die Regel ist, es darf nicht eine Sekunde Stille sein. Also es muss geredet werden und dann kommen die wieder und dann haben die erstmal einen nassen Kopf, aber die haben auch nasse Augen, weil die sich plötzlich erzählt haben, wie viel sie sich wert sind, dass vielleicht der eine vor dem anderen ein bisschen Angst hat. Und dass vielleicht der Chef die junge Mitarbeiterin unheimlich an ihren Onkel erinnert und solche Dinge. Und plötzlich ist das Verhältnis zwischen den beiden wirklich dauerhaft auch geändert. Also so viel auch zum Thema, dass es manchmal nicht 3 Monate oder 6 Monate dauern muss bis zu einer Veränderung. Ne? Das ist so, ja, das fasziniert mich total. Aber ich finde deine Beschreibung so geil mit dem, ich öffne dem anderen so ein Universum und kann ja natürlich nur dem eine Möglichkeit geben, dass er es selbst auf seine Art und Weise erlebt. Wir können anderen Menschen nicht sagen, was wir empfinden. Toll.
Deswegen finde ich die Idee, die Sache sehr schön, weil du ja viele Geschichten erzählen kannst aus dem Notfallarztbereich. Und ich erlebe immer wieder, dass die Leute durch Geschichten komme ich an die Leute ran. Wenn ich, wie du schon gesagt hast, wenn ich denen die Struktur erkläre und so weiter, ja, geht hier rein, geht da raus. Wenn ich sie nicht auf der Ebene der Geschichten bekomme, funktioniert das nicht. Und das ist halt auch nicht ganz einfach, je nachdem, wen man vor sich hat. Wenn ich so einen Zahlen, Daten, Fakten CEO vor mir habe, muss ich das mit den Geschichten sehr gut machen. Sonst sagt der, spielen Sie nicht mit dem Vorstand hier rum, Herr Gebauer. Jetzt ist aber gut. Also deswegen auch die Idee von dir jetzt, die beiden Also der Chef und die Mitarbeiter, die müssen die ganze Zeit reden. Da hätte ich aber die Angst, dass der Chef die ganze Zeit redet. Wie kriegst du denn
Ja.
das hin? Kriegen die dann, nee, 50-50 oder wie machst du das?
Ja, das ist natürlich auch eine Frage der Präsenz, ne? Ich denke, dass du bei den Seminaren, bei deiner Arbeit natürlich auch alle Augen, alle Sinne eigentlich immer offen hast für die Leute. Und das ist bei mir auch so. Natürlich muss man solche Sachen so ein bisschen begleiten. Das könnte in dem Fall sein, dass man Regeln aufstellt. Ja, klar, in dem Fall könnte es sein. Oder dass sie die ersten 10 Minuten sprechen muss, zum Beispiel oder so. Es gibt natürlich noch, es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten. Ich finde auch nebeneinander herlaufen, genau wie Autofahren zusammen, finde ich das gut, weil man eine monotone Arbeit macht, nämlich laufen. Man guckt sich nicht an, das macht ja manchmal Ängste. Man guckt so in die Ferne. Und meine Erfahrung ist, dass da auch häufig ganz andere Dinge plötzlich besprochen werden, als wenn man sich gegenüber sitzt. Ja.
Ich mag das ja, dass Führungskräfte möglichst mit jedem ihrer Mitarbeiter diese One-on-Ones machen, was in diese Richtung geht, ne? Und ich hatte einen, den Gerhard Schröder, hat nichts mit dem höheren Politiker zu tun, sondern ist ein Geschäftsführer, der diese One-on-Ones mit seinen Mitarbeitern so gemacht hat, dass der gesagt hat, komm, wir einmal pro Woche mit jedem und dann ist er um den See rumgelaufen. Und der See war 20 Minuten, wusste genau, wenn ich 20 Minuten, habe ich 20 Minuten gesprochen. Und da passiert genau das, man redet einfach während dem Laufen. Und das ist was ganz anderes, als wenn ich im Büro sitze und mit jemandem so sehe und ihn in die Augen schaue. Und außerdem verändert sich die Umgebung. Das macht, glaube ich, dann viel aus.
Ja, finde ich eine tolle Idee.
Tim, häufig wird dieser Begriff Work-Life-Balance verwendet. Mich würde interessieren, wie du diesen Begriff definierst und was du davon hältst oder wie du damit umgehst.
Also für mich ist dieser Begriff ein Symptom dieser Zeit. Und zwar, dass wir es nicht hinbekommen, die Arbeit als einen sinnvollen, erfüllenden Teil unseres Lebens anzuerkennen. Und ich sehe da auch keine großartige Entwicklung im Moment in die richtige Richtung. Deswegen träumen Leute halt von dieser Erholung, sie träumen von der Rente, sie träumen ab dem Mittwoch, träumen sie von dem Freitagabend. Und am Sonntag habe ich jetzt gelesen, haben ungefähr 30% der Menschen so depressionsähnliche Gefühle wegen der Arbeit. Das heißt, am Sonntag, Spätnachmittag, frühen Abend geht das los, dass sie sich unwohl fühlen. Und es gibt nicht wenige, die träumen natürlich vom großen Lottogewinn und dann nie mehr arbeiten. Ich finde das sehr, sehr schwierig, weil ich glaube, Arbeit, was auch immer das ist übrigens, es wird sich sehr ändern in den nächsten 50 Jahren, sehr ändern, was Arbeit ist. Aber mal angenommen, das, was jetzt gerade noch Arbeit auch ist, ich glaube, es gehört zum Leben. Und darin einen sinnvollen Teil zu sehen, finde ich wichtig. Also ein Work, das das Gegenteil ist von meinem Life, das finde ich schon eine heftige Geschichte. Das erklärt natürlich Spa-Bereiche, das erklärt Meditationswochenenden. Nichts dagegen, ich mache sowas auch manchmal. Ich mache das aber nicht, weil meine Arbeit so blöd ist oder mich so fertig macht, sondern ich mache das eben vielleicht, weil ich was Neues erleben will. Das ist auch diese Idee, im Urlaub dann möglichst nichts zu tun. Oder im Urlaub endlich mal sich den Hintern nachtragen zu lassen in so einem Luxushotel. Ne? Das sind alles Wünsche, die entstehen, weil wir nicht erkennen, dass das ein sinnvoller Teil ist. Und das ist die Verantwortung auch unserer Chefs, unserer Politiker, das auch wieder in den Fokus zu bringen. Ich glaube, die Generation Z,
Da würde ich gerne mal reingehen.
ja,
Die
ja, ich muss
Verantwortung
mal eben
für
noch einen Satz zur Generation
Ja,
Z, weil
entschuldige. Gerne.
ich
Okay.
glaube nämlich, dass ich lese im Moment viel über Pubertät, weil meine
Ja.
größte Tochter ist 10. Und es wird passieren, dass sie in diese spannende Phase kommt. Und was ist Pubertät? Pubertät ist, dass ein junger Mensch seinen Eltern den Spiegel vorhält. Und das
Ja.
erklärt auch, warum wir selber unser Kind vielleicht in der Pubertät wirklich schlimm finden, während unser Nachbar unser Kind noch voll okay findet. Ja, es zeigt ja uns, es hält ja uns den Spiegel vor. Und ich glaube, dass manchmal Generation Z uns auch aufzeigt, jetzt auch was so 70er, 80er Jahre, wo ich im Sauerland aufgewachsen bin, was der Vater kommt total K.O. von der Arbeit, die Mutter hat den Auflauf fertig und dann wird am Wochenende geplant, geguckt, können wir uns das neue Auto leisten, der Nachbar hat sich einen kleinen Pool gekauft. Also diese Dinge, das machen junge Leute jetzt so nicht mehr mit. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch einen ganz positiven Anteil hat, weil dieses Warum, dieser Sinn. Also ich finde sogar eine Trennung zwischen Work und Life gar nicht wirklich notwendig. Ja, das ist so, das ist natürlich eine Luxusvorstellung, das weiß ich auch. Bei mir gibt es das halt auch gar nicht mehr zwischen Work und Life. Ich kann in Schweden am See sehr, sehr gerne eine Stunde mit jemandem telefonieren. Meine Familie kennt das schon und ich bin ja trotzdem präsent den Rest des Tages. Ne? Mir ist klar, dass das nicht auf alle Leute zutrifft. Und das ist ein hohes Ziel. Aber Work-Life in dem Sinne, ich fände es schön, wenn unser Work einfach ein toller Teil des Life ist. Aber jetzt hast du eine Frage oder eine Idee.
Genau, du hattest nämlich eine Sache gesagt, ja, da müssen die Politiker und die Führungskräfte, die irgendwas mit Verantwortung, die haben die Verantwortung, dass das. Und da würde ich gerne dagegen halten, dass ich sage, nö, jeder Einzelne ist, muss die Selbstverantwortung eigentlich wahrnehmen, egal ob du Führungskraft bist, ob du Politiker bist oder ob du keine Führung, Hartz IV. Geh in die Selbstverantwortung. Das wäre eher so meine Vorstellung.
Ja, tolle Idee, das keine Frage. Natürlich Verantwortung fürs eigene Leben. Ich glaube trotzdem, dass Führungskräfte nun mal auch das Abendbrotthema sind. Das heißt, als Führungskraft wirst du beobachtet, beäugt. Und ich könnte mir schon vorstellen, wenn es der Führungskraft gut geht, dass dann eben beim Abendbrot gesagt wird: Hör mal hier, mein Regionalleiter, der Bernd, das war cool, der hat heute einen sehr stressigen Tag, aber der hat sich so und so verhalten. Oder der Oberarzt
So
Tim.
meinst du, ja.
So in der Art. Ne? Also ich glaube, Vorbild sein dürfen wir. Wir können trotzdem den Mitarbeitern keine Zufriedenheit oder sowas garantieren. Ich habe jetzt noch gelesen, einer sagte, ich möchte sogar die glücklichsten Mitarbeiter. Da sehe ich auch, dass das eine hohe Verantwortung des Einzelnen auch ist. Ne?
Ja.
Ja, doch, da stimme ich dir zu.
Was bedeutet denn Verantwortung übernehmen für dich? Wie würdest du es definieren?
Naja, Verantwortung, da steckt das Wort Antwort mit drin und das finde ich so wichtig. Im Englischen ist es ja noch besser, da heißt es ja Responsibility. Und das heißt ja geschickt sein noch beim Antworten. Das mag ich sehr. Und ich
Warte
glaube,
mal, geschickt sein beim
ja,
Antworten. Okay.
Ability, ja, dieses Ability to response. Und das finde ich, das ist irgendwie cool, weil ich glaube, wir träumen häufig davon, dass unser Leben toll sein soll. Ja, es soll möglichst die Sonne scheinen, wir sollten möglichst Geld verdienen, Karriere läuft gut, kein Krankenstand und so weiter. Wir kämpfen viel für solche Tage und ich glaube, dass das gar nicht sinnvoll ist. Ich hatte jetzt ein Gespräch mit meiner Tochter, da sagte sie abends, das war ein blöder Tag. Da habe ich gesagt, was war daran blöd? Ja, erst lange Schule, dann waren wir beim Zahnarzt und jetzt halt noch Hausaufgaben und dann nur noch ins Bett, das war ein blöder Tag. Und dann habe ich die Tochter, meine große Tochter Leni, dann habe ich die gefragt, ich sage, was ist denn ein guter Tag? Ja, kurz Schule haben, dann zum Beispiel morgen gehe ich auf den Kindergeburtstag und das wird ein guter Tag. Und dann habe ich die gefragt, ich sage, Leni, was wäre denn, wenn jeden Tag ein Kindergeburtstag wäre? Also es ist der Normalzustand, dass du nach der Schule 3 Stunden feiern gehst. Und dann kamen die mit 10 selber, das fand ich ganz toll, auf die Idee, dass sie sagt, es wird auch langweilig. Und da habe ich mit ihr drüber gesprochen, weißt du, Bernd, ich glaube gar nicht, dass es gute oder schlechte Tage gibt, sondern ich glaube, beide haben ganz wichtige Funktion im Leben, die Highlights und die Krisen, weil wir können so einen verregneten Montag mit Krankmeldungen und wir kriegen blöde Nachrichten und es ist irgendwie alles stressig, nervig. Ich finde den Tag wichtig, weil wir dann an dem Freitag vielleicht erkennen, wo die Sonne scheint, wo wir alle ein bisschen früher Feierabend machen, wo die Stimmung gut war, wo der Chef gut drauf ist, ja. Wir könnten diesen Freitag, wir könnten ihn schlicht gar nicht erkennen, wenn wir den Montag nicht hätten. Das heißt, diese Kontraste im Leben, ich bin großer Fan davon, ich finde Jahreszeiten gut, ich finde Schwierigkeiten gut beim Job, auch Konflikte, wenn die dann nachher zueinander führen. Also ich träume gar nicht mehr davon, irgendwann mal so anzukommen, sondern ich glaube, wir dürfen dieses Spiel des Lebens, dieses Auf und Ab, das dürfen wir spielen, aber wir sollten nicht davon träumen, das zu gewinnen.
Okay, also das klingt bei mir so, mein Schwiegervater war Psychiater, ist leider schon länger verstorben, und der hatte mir mal gesagt, Bernd, weißt du, wie du jemanden vollkommen unglücklich machst? Und ich so, nee, Mann, das ist ganz einfach, du gibst ihm alles. Was er sich wünscht, es wird sofort, es wäre das furchtbarste Leben, was du jemandem antun kannst. Ich glaube, das geht in die Richtung, wie du das sagst. Wo ich jetzt noch den Übergang noch nicht ganz habe, ist, was bedeutet dann Verantwortung übernehmen? Dass ich das akzeptiere, dass es so ist, oder dass ich sogar sage, ja, komm, Konflikt, ich brauche dich, oder wie würdest du es sagen?
Ja, also es gibt einen schönen Satz, was ist Glück im Leben? Die Akzeptanz dessen, was ist. Wir können also nur wunschlos glücklich sein. Wir können auch nur alleine letztlich glücklich sein. Auch andere Menschen können uns nicht glücklich sein. Alleine sein, all eins sein. Also letztlich kommen wir alleine auf die Welt und gehen auch alleine. Auch mit meinen Kindern, ich besitze die nicht, sondern ich gehe ein kleines Stück dieses Weges mit denen und genieße es. Ich glaube, als Führungskräfte dürfen wir diese Zuversicht, die dürfen wir, glaube ich, ausstrahlen und die dürfen wir haben. Es gibt wieder andere Tage und nach dem Regen kommt die Sonne. Und ich glaube, das gehört dazu. Also die Akzeptanz dessen, was ist, ja, aber nicht natürlich mit Passivität, sondern eben indem wir gestalten, Verantwortung übernehmen, mit Liebe zum Tun, auch Werkstolz, ja, wie früher dieses, dass man mal stolz ist am Ende eines harten Tages, auch ein Feierabend. Ich habe ja letztens noch einen Beitrag geschrieben. Wer hat eigentlich einen richtigen Feierabend? In den Büros ist manchmal Gleitzeit. Ich kenne viele Mitarbeiter, die zu Hause deshalb auch noch mal E-Mails checken, weil sie so ein bisschen schlechtes Gewissen haben. Warum gibt es nicht um 16 Uhr ein Meeting, wo der Chef alle noch einmal zusammentrommelt und sagt, wie der Tag war, Feedback gibt, Aussicht auf den nächsten Tag, so eine Absolution. Ich hatte meinen Chef, der hat das, glaube ich, perfekt gemacht. Ist dann durch die OP-Säle oder durch die Intensiv und hat dann nachher gesagt, ja, ich möchte mal eben was sagen zu euch. Die Intensivstation ist in einem hervorragenden Zustand. Er hat also keinen gelobt. Ja, Lob ist oft Hierarchie, oder so ein bisschen Manipulation. Das hatte der gar nicht nötig. Der hat einfach gesagt, die Intensivstation ist in einem hervorragenden Zustand. Und für die, die jetzt gleich Feierabend haben, einen schönen Feierabend. Montag geht's weiter. Und damit, mit den wenigen Sätzen, waren alle in einem echten Feierabend und hatten die Absolution, das war gut, das war genug. Und sonst hättest du von mir schon was gehört. Also das sind so Dinge, auch Führungskräfte, die dann am Samstag, Sonntag immer auch im Unternehmen nochmal anrufen. So Chefärzte können das gut. Die rufen dann samstags mittags nochmal auf der Intensiv an. Und naja, also ich glaube, wir dürfen auch mal einen richtigen Feierabend haben.
Ja, okay, verstehe ich. Was mir so ein bisschen fehlt bei dieser Art, also ich kann das gut nachvollziehen, ist, Verantwortung übernehmen hat bei mir auch viel damit zu tun, dass ich ja eine Entscheidung treffe und die Entscheidung kann sich im Nachhinein auch als falsch herausstellen und trotzdem muss ich dazu stehen. Im schlimmsten Fall, das hat mir mal mein erster, als ich bei der FAG war, der erste Vorstand gesagt, Herr Gerob, Manager sein heißt accept to get fired. Und das ist, ey, du musst eine Entscheidung treffen, immer unter Unsicherheit, sonst ist es keine richtige Entscheidung. Wenn du die Entscheidung triffst, nach bestem Wissen und Gewissen, aber wenn es schief geht, du bist derjenige, der auch das ausbaden muss. Und im schlimmsten Fall accept to get fired.
Ja, das ist natürlich die harte Version, ne?
Die
Ich würde
harte
jetzt
Version, ja.
so die mildere Version wäre, ich glaube, Fehler machen. Das ist einer der falschesten deutschen Begriffe, weil wir können gar nicht Fehler machen. Fehler machen heißt, dass wir, während wir das machen, wissen, es ist ein Fehler oder es zumindest hinnehmen. Also das heißt mindestens eine Fahrlässigkeit, wenn nicht sogar eine Absicht. Und deswegen glaube ich das nicht, weil wir treffen immer Entscheidungen, auch wenn wir nichts machen. Es ist eine Entscheidung für den Status quo. Also wir können auch, was viele glauben, das entscheide ich nach meinem Urlaub. Das ist nicht wahr, sondern ich entscheide mich jetzt aktiv, dass alles so bleibt, bis ich aus dem Urlaub zurück bin. Also viele Führungskräfte verstecken sich und sagen, ja, ich wollte die Entscheidung nicht treffen, aber das gibt es gar nicht, sondern wir entscheiden uns jede Sekunde. Passiv oder aktiv. Also das ist ein so ein Punkt. Also ich glaube nicht, dass wir eine Entscheidung vertagen können, sondern das ist dann eben eine klare Entscheidung für den aktuellen Status. Und zu dem Fehler, ich glaube, wir haben so eine komplexe Welt, dass immer im Nachhinein sich als etwas als ungünstig, als falsch, als doof irgendwie herausstellt. Ich finde nur Fehler machen, der Begriff passt eben nicht. Und so eine Fehlerkultur, erstmal. Was ist das für eine Kultur, wenn ich das sogar betone? Wir haben eine Fehlerkultur. Das Wort finde ich manchmal schwierig. Ich weiß natürlich, was dahinter steckt. Nur, wir Menschen haben Angst. Wir sind Hordenwesen. Wir haben vor 30.000 Jahren, wir waren in Gruppen von ungefähr 100 Leuten. Das haben Forscher so sich rausgefunden. Und wir sind umhergezogen. Und wenn morgens die Gruppe jetzt, sagen wir mal, zu dir und mir gekommen wäre und hätte gesagt, wir müssen mit Bernd und Tim mal reden, das hätte vor 30.000 Jahren unseren Tod bedeuten können, indem die zum Beispiel sagen, mit dir werden wir nicht nochmal jagen gehen. Also du bist aus der Horde raus. Das heißt, wir Menschen sind hypersozial. Und deswegen sind wir auch unglaubliche Mimosen, was Konflikte und Kritik angeht. Weil Kritik ist potenziell eine lebensgefährliche Sache. Und deswegen ist es auch menschlich, dass wir versuchen, unsere Fehler kleinzureden, zu vertuschen, anderen in die Schuhe zu schieben und so weiter. Ich finde das nur wichtig, dass das Bewusstsein in die Firma kommt. Wir können gar nicht Fehler machen, sondern die passieren. Lass uns aber bitte möglichst angstfrei, also erwachsen, emotionsarm drüber reden und vor allem eben natürlich daraus lernen. Das ist ganz klar. Und das finde ich so wichtig bei diesem Thema Fehler machen. Also ich finde, wir sollten die Angst verlieren vor unseren Fehlern, weil die machen wir sowieso oder die passieren sowieso. Ja.
Ich erinnere mich an eine Sache, da hat der Vorstand damals gesagt, wir wollen null Fehler etablieren. Und ich habe damals dann gesagt, wir stellen hier Software her, das könnte er knicken. Fand er nicht gut. Warum? Weil er aus einem ganz anderen Erfahrungshorizont kam. Da ging es darum, für die Automobilindustrie Stückzahlen in Millionen herzustellen. Und da musst du irgendwo so, aber es kommt immer Fehler, aber du musst irgendwo die Fehler minimieren. Nur wenn du so eine Denke hast, führt das halt dazu, dass die anderen, wenn ich dann sage, ja, unsere neue Vision ist null Fehler, da lachen mich meine Softwareentwickler aus. Sie sagen, sag mal, jetzt bist du aber ganz auf.
Das glaube ich auch. Und das führt ja auch zu Angst und zu Passivität. Ne? Also ich denke auch, wir sollten das hinnehmen als eine völlig normale Sache, aus der wir allerdings natürlich lernen. Es ist blöd, wenn einem ständig derselbe Fehler passiert, das ist doch klar.
Das soll nicht sein, genau. Aber es gibt dann halt auch diesen Spruch, ja, lieber Chef, wenn du null Fehler willst, kriegst du null Fehler. Wer viel arbeitet, macht viel Fehler. Wer wenig arbeitet, macht wenig Fehler. Ja. Wer gar nicht arbeitet, macht eigentlich auch keine Fehler. Okay. Ja.
Was mich
interessieren würde, Tim, ist, was ist denn zurzeit für dich deine größte Herausforderung?
Die größte Herausforderung ist für mich, dass die Arbeitswelt sich in einer Geschwindigkeit ändert, die, glaube ich, wenigen Leuten bewusst ist. Ich war jetzt gerade in Hongkong eine Woche, wo ja alles nochmal auf die Spitze getrieben ist, was Erfolg, Geld und Motivation, extrinsische Motivation angeht. Da war ich beim Bäcker und die Bäckerin sagte zu mir, ich soll gefälligst mein Kleingeld schneller sortieren. Hinter mir wären zwei Leute, die warten. Also da kann man sich die Optimierung, Selbstoptimierung und so auch vorstellen. Ja. Ich sehe eine dramatische Veränderung. Wir werden einen großen, großen Teil der Jobs, die es jetzt gerade gibt, die werden schlicht und ergreifend wegfallen. Das ist vielen nicht klar. Ich laufe durch die Städte, ich sehe junge Frauen, die Ware über ein Band ziehen und dann piepst das und dann sagen sie, was es kostet. Das ist jetzt schon eigentlich nicht mehr notwendig. Ich sehe Reisebüros, ich sehe Steuerberater, ich sehe zum Beispiel auch meine ärztlichen Kollegen, viele ärztliche Berufe, die mit Nachdenken zu tun haben, Internist, Neurologe und so weiter. Das sind letztlich Berufe, wo Daten prozessiert werden. Das kann man hervorragend mit KI ersetzen. Jetzt werden Radiologen schon zu einem großen Teil, können die ersetzt werden durch KI, durch Algorithmen. Ich sehe da eine Riesenveränderung und ich sehe relativ wenig Vorbereitung darauf. Ja. Ich sehe jetzt eine Generation, die Fragen stellt, die jetzt schon ein ganz anderes Arbeits- und Privatleben möchte, als wir es noch hatten. Die sagen, ich brauche keine Wohnung, ich brauche kein Auto, ich brauche auch noch nicht mal eine Flugreise, also brauche ich auch keine Oberarztstelle. Ja? Mhm. Und da sehe ich relativ wenig Vorbereitung. Ich habe mich in Hongkong mit ein paar Leuten, die so zwischen Deutschland und Hongkong so vermitteln, wirtschaftlich, mit denen habe ich mich getroffen und ich habe gesagt, es wird bei euch sicherlich später kommen, aber es wird bei euch auch kommen, dass junge Leute zu diesem Leben als Ameise auch nicht mehr bereit sind. Und das fanden die ganz spannend, weil die haben gesagt, ja, in der Tat ist das jetzt gerade für fast kaum jemanden ein Thema, aber es wird in 20, 30 Jahren sehr spannend, wo wir dann hinkommen. Das treibt mich um. Das treibt mich sehr um.
Ja, ich glaube, der Unterschied zwischen den Ländern, die einen Länder sind halt, die kennen das ja noch gar nicht. Das heißt, die sind im Aufbau und deswegen ist das nicht der Punkt. Bei uns ist eigentlich, wir sind im Rückbau und da ist eher dann die Überlegung, ja, wenn wir sowieso weniger verdienen werden, wie muss ich mir mein Leben so gestalten, dass ich trotzdem zufrieden bin und mich da nicht stressen lasse. Deswegen, das ist, glaube ich, wenn man das auch im Großen sieht. Aber jetzt mal bezogen auf dich als Person, was ist für dich die größte Herausforderung?
Sagen wir mal so, ich stelle in meinen Coachings eine Frage, was würde ich anders machen, wenn ich jetzt die Superpower hätte? Und da kann ich dir ganz offen sagen, dass ich nicht mehr mit Menschen darüber diskutieren würde, ob eine professionelle Begleitung der Führungskräfte sinnvoll ist oder nicht. Also ich würde
Schön, ja.
in einem idealen Leben hätte ich meine Kurse, meine Kunden, und ich würde mich dann auch nicht mehr so um Akquise und sowas kümmern. Ich glaube, ich würde dann anfangen, ich arbeite manchmal ja für Hospize, auch so ehrenamtlich und sowas, dann würde ich, glaube ich, sowas öfter machen. Ich würde durch Gefängnisse gehen, ich würde, glaube ich, manches Krankenhaus auch gratis beraten, weil ich einfach denke, so, ja, das haben die verdient, anstatt mit dem Klinikdirektor lange Diskussionen zu führen, ob die paar Penunsen, die meine Beratung kostet, ob die denn jetzt wohl angebracht sind,
Ja,
während
ob
die einen
die eine Idee
Krankenstand
haben.
haben. Ja, während die einen Krankenstand haben von 28%. Und dann ist die Frage, sollten wir jemanden dazu holen, der uns gesunde Führung oder healthy leadership oder wie man das jetzt alles nennen will, also das wäre, glaube ich, so eine Sache, die würde ich sofort ändern, wenn ich könnte, würde mich entspannen. Aber ich möchte auch so sagen, ich glaube, wir sind, Bernd, ganz, ganz sicher an einem Bewusstseinssprung. Ich glaube, ganz, ganz sicher, und deswegen ist die Welt auch so am Wackeln. Deswegen gibt es auch diesen Gegentrend zu neuem Faschismus, zu neuer Trennung. Es gibt einen ganz neuen alten Frauenhass. Es gibt Wut gegen jede ökologische Bewegung. Ich glaube, das ist voll okay, weil das immer passiert, wenn eine große Veränderung kommt. Und ich bin mir sehr sicher, dass wir von diesem materiellen, von diesem linkshirnigen Denken, alles zu verstehen und alles zu analysieren und dann Leistung, Ziele erreichen. Ich glaube, dass wir uns da gerade mit riesigen Schritten von entfernen. Und dass das so Verteidigungskämpfe gibt, das wundert mich nicht. Wenn ich jetzt mal an meinen Vater denke, der ist jetzt auch schon länger tot, aber was dem wichtig war in den 70er Jahren im Sauerland, das ist nicht nur, dass das heute nicht mehr wichtig ist, sondern es ist sogar, dass wir diese Ziele heute als schädlich und als falsch und als rückständig betrachten. Und ich glaube, dass es normal ist, dass jetzt gerade Männer, weiße Männer, alte Männer, junge Männer, einfach die diese Einstellung haben, dass die auch spüren, da tut sich gerade was und das überholt mich, das überrennt mich. Und deswegen können so, wenn ich jetzt mal an die AfD denke, die vermitteln ja letztlich keine Inhalte, sondern sie vermitteln ein Gefühl, ich möchte euch ein 80er-Jahre-Gefühl mit der Frau am Herd und der Mann kommt von der Arbeit und im ganzen Dorf gibt es nur einen Ausländer und der hat dann aber einen Kiosk und so. Dieses wohlige, deutsche, urtümliche Gefühl, was es vielleicht gar nicht gab, das ist ja letztlich, wo viele jetzt von träumen. Also ich sehe, ich kann auch mit älteren Entscheidern super darüber reden, weil ich nehme denen auch nichts krumm. Ich erkenne aber, dass sie fast eine gewisse Verzweiflung haben. Sie erkennen, dass
Es
das, wie sie
verändert sich was
bisher
und es
geführt
geht
haben, ja,
ja.
es verändert sich. Und sie haben, und das ist eben, was mich umtreibt, und deswegen ist, glaube ich, unser Job, Bernd, auch absolut mega sicher, weil wir diese Leute jetzt ein bisschen an die Hand nehmen und sagen, die Veränderung ist da und sie ist schnell und jetzt müssen wir eben auch darauf reagieren.
Tim, das passt schön abschließend von unserem schönen Gespräch. Was sind so für dich die drei wichtigsten Tipps, die du Führungskräften geben kannst, um diesen Wechsel gut zu gestalten und souverän und ja, halbwegs erfolgreich in ihrem Tun zu sein?
Also da fällt mir ein Wort ein, erstmal, das ist Präsenz. Das heißt, viele Führungskräfte scheitern an mangelnder Präsenz, das fällt mir auf. Die sind dann am Freitag noch ganz normaler Facharbeiter und am Montag sind sie dann Abteilungsleiter und sitzen schon den ganzen Tag am Rechner und dann fehlt ihnen viel an Infos. Sie sind nicht mehr an einem Kaffeeautomaten, sie machen die Rauchpause nicht mehr mit und so entfernen sie sich dann peu à peu und kriegen vieles nicht mehr mit. Also Präsenz ist, glaube ich, ein Riesenthema. Ich würde sagen, bewusstes Führen. Das heißt, sich bewusst sein, dass wir jede Sekunde führen. Wir können nicht führen. Wir sind das Thema
Die
beim
Kommunikation,
Abendbrot.
ja, okay.
Ja, absolut. Das würde ich so im Moment als so die beiden wichtigsten Punkte sehen. Ja, und dann auch dieses Spiel des Lebens, auch als Führungskraft, dieses Spiel möglichst gut zu spielen. Also bewusst zu sein und zu sagen, die schlechten Tage sind da. Und auch den Mitarbeitern das klarzumachen, heute ist definitiv ein Scheißtag und wir bleiben alle 2 Stunden länger. Aber ich sag euch eins, ich wette, diese Woche wird die Sonne noch rauskommen und dann werden wir den Grill, den wir auf der Terrasse haben, den werden wir anschmeißen Und wenn ich da um 16 Uhr noch sehe bei der Arbeit, der kriegt Ärger, da sind wir alle schon um 16 Uhr zu Hause. Also diese Begeisterung und diese Zuversicht, es kommt auf jeden Fall auch wieder ein guter Tag. So, das finde ich als Führungskraft ganz wichtig, seinen Leuten vorzuleben.
Sehr schön. Tim, ich bedanke mich herzlichst für dieses sehr schöne Gespräch. Mir hat das sehr gut gefallen und ich finde es sehr, ja, sehr, sehr anregend, von dir zu hören, was du übernommen hast aus dieser Notfallarzt-Thematik, um das anderen jetzt gerade in diesen Veränderungen beizubringen. Vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch.
Bernd, ich danke dir, dass ich hier sein durfte.
So, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie mehr über Tim Stoiber erfahren wollen oder Kontakt mit ihm aufnehmen wollen, dann schauen Sie einfach auf seiner LinkedIn-Seite vorbei oder auf seiner Webseite. Das ist timstoiber.de, Tim mit 2 M. Beide Links finden Sie in den Shownotes. Sein Buch Notarzt für die Seele gibt es auf Amazon. Den Link finden Sie auch in den Shownotes. Schauen Sie da unbedingt mal rein. Ich verspreche Ihnen, es lohnt sich. Zum Abschluss darf unser passendes Zitat nicht fehlen. Und heute kommt es von Abraham Lincoln. Es sind nicht die Jahre deines Lebens, die zählen. Was zählt, ist das Leben innerhalb dieser Jahre.
Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer.